Okay, so guten Morgen zusammen. Super bei euch zu sein, jetzt fängt der Winter wieder richtig an, die Woche, das ist schön. Mir kommt vor, der Winter hat erst letzte Woche begonnen, darum wird er besonders kurz dieses Jahr, aber ist okay. Die Woche haben wir 18 Stunden zusammen, die Vormittagsstunden sind ein bisschen kurz, die sind nur 3/4 Stunde, 45 Minuten. Dafür ist die Abendstunde ein bisschen länger. Die ist eine Stunde und ein Viertel oder so. Und so haben wir tatsächlich 18 Stunden und da sollte man das hinkriegen mit dem Buch der Offenbarung. Ihr bekommt gerade so Zettel ausgeteilt. Im Ganzen bekommt ihr dann ungefähr 35 oder so. Aber unten steht immer eine Zahl dabei, unten in der Mitte, das ist die Seitenzahl, damit ihr nicht durcheinander kommt. Und es soll auch einfach ein Leitfaden sein, durch diese Woche hindurch, euch ein bisschen helfen. Und ich möchte nur anfangs ein paar einleitende Sachen sagen, nur ein paar Minuten. Und zwar, vielleicht für die, die mich gar nicht kennen, Lutz hat meinen Namen schon gesagt, aber ich bin jetzt schon fast 18 Jahre verheiratet. Ich habe eine extrem liebe Frau, die Hannelore. Die macht zu Hause die Frühstückspension, da ist sie beschäftigt jetzt. Und wir haben auch drei Kinder, die sind jetzt 14, 13 und 9, Lukas, Lisa und Eva. Und ich bin seit 15 Jahren am Dauernhof, das andere Fackelträgerzentrum in Schladming. Und da haben wir zurzeit keine Bibelschulen oder so, sondern wir haben zurzeit Skifreizeiten. 15 Stück hintereinander. Kommen die Leute, ich habe da 12 Skilehrer. Wir fahren mit den Gästen Ski den ganzen Tag, erzählen ihnen von Jesus auf der Piste. Und in der Früh und abends haben wir Bibelunterricht. So funktioniert das den ganzen Winter über. Das ist zur Zeit. Schladming ist ja bei der Planei, da ist morgen dieser große Nachtslalom. Und das Zaunhofzentrum ist direkt im Zaun drinnen, weil wir direkt da beim Zielhang wohnen. Und so ist es ganz idealer Platz eben für diese Skifreizeiten. Gut, das genügt einmal, mehr will ich gar nicht dazu sagen, wir lernen uns noch ein bisschen mehr kennen, eben im Laufe dieser Woche. Gell? Einleitend nur ein paar Worte, und zwar erstens, wenn wir jetzt diese Woche das Buch der Offenbarung studieren, werde ich mir keine Zeit nehmen, zu argumentieren, ob die Bibel das Wort Gottes ist. Diese Woche, das setze ich einfach voraus. Das wäre auch ein gutes Thema. Warum ist die Bibel Wort Gottes? Aber das wird nicht das Thema dieser Woche. Das heißt, ich in meinem Unterricht setze diese Woche voraus, das ist Wort Gottes. Ich werde keine Zeit verbringen, darüber zu reden. 2. Timotheus 3,16 ist eine bekannte Stelle. Die 3,16, da müsst ihr euch merken, gell? Johannes 3,16. Maleachi 3,16 und so weiter. Die 3,16, dann seid schon gut gewappnet. Aber im 2. Timotheus 3,16 lesen wir alle Schrift, das ist alle Schrift, darunter ist auch das Buch der Offenbarung, ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung und zur Unterweisung in der Gerechtigkeit. Also ich setze das einmal voraus. Im 2. Petrusbrief, da lese ich vielleicht noch einen Vers, 2. Petrus Kapitel 1 und Vers 21, lesen wir, denn niemals wurde eine Weissagung durch den Willen eines Menschen hervorgebracht, sondern von Gott her redeten Menschen, getrieben vom Heiligen Geist. Also das ist die Voraussetzung. Zweitens werden wir versuchen, wenn wir das Buch der Offenbarung lesen, die Bibel mit der Bibel auszulegen. Das heißt, im Buch der Offenbarung haben wir Dutzende von Symbolen. Wir haben viele Zahlen da drinnen. Wir haben viele Bilder. Und wir versuchen, all diese Bilder und Zahlen mit der Schrift zu interpretieren, das heißt mit den anderen 65 Büchern. Ihr wisst ja, die Bibel hat 66 Bücher, 39 im Alten, 27 im Neuen. Eins davon ist das Buch der Offenbarung. Und wir versuchen, das eine Buch mit den anderen 65 zu verstehen. Wir werden dann auch immer Zeit zum Fragen haben und ich würde sagen, das wäre super, wenn ihr Fragen habt, dass ihr euch die notiert und am Abend dann fragt. Weil die Morgenstunden sind ziemlich kurz, dann kommen wir nicht weiter. Dass wir am Abend immer, am Schluss der Abendunterrichts, noch Zeit haben zum Fragen. Dann nehmen wir uns noch eine Viertelstunde, eine halbe Stunde, was immer, dann können wir die Sachen behandeln, für die, die es interessiert. Gell? Eins noch möchte ich euch sagen, immer heute habt ihr das ja nicht gewusst, aber immer am Nachmittag bitte oder am Abend die kommenden zwei oder drei Kapitel so zweimal durchlesen. Das wäre super, wenn ihr das macht. Das heißt, wenn wir dann morgen starten am Dienstag, dann habt ihr bereits die drei Kapitel gelesen, die wir dann morgen durchnehmen. So ungefähr soll das funktionieren, dann tun wir uns leichter. Ich habe euch eben auch diese Übersichten gegeben und ich lege dieselben immer auf dem Overhead auch auf, weil das wird so unsere Handelsstange sein, an der wir uns entlang handeln, damit wir nicht den Überblick verlieren über diese 18 Stunden. Noch eins, manchmal werde ich nicht lehren, sondern manchmal gebe ich nur einen Gedankenanstoß. Und für die, die es interessiert, die können dann selber weiter studieren. Weil wenn ich alles lehre, dann sind wir nie fertig. Manches werde ich, das Schwierige vor allem, aber manchmal gebe ich nur einen Anstoß, um für euch dann da selber weiterzumachen. Ich lese übrigens aus der Elberfelder Übersetzung, weil das ist die inspirierte. Und so, nur damit ihr wisst, es klingt ein bisschen anders. Es ist im Prinzip egal, welche Übersetzung du hast. Luther oder Gute Nachricht oder Hoffnung für alle oder Zürcher, was immer es ist. Ist egal, nur damit du weißt, ich habe zufällig die Elberfelder, dass sie manchmal ein bisschen anders klingt. Gut, dann jetzt zum Buch der Offenbarung. Offenbarung ist das griechische Wort Apokalypsis. Habt ihr vielleicht schon gehört. Apokalypsis heißt im Wörterbuch, wenn du nachschaust, Enthüllung. Das ist, was es heißt. Und Apokalypse wird heute, wenn du so einen Film schaust im Fernsehen, die Apokalypse ist meistens gemeint damit die katastrophalen Ereignisse am Ende der Zeit. Das stimmt auch zum Teil, aber ist ein bisschen zu eng. Apokalypsis heißt die Offenbarung von Gottes Heilsplan. Nicht nur jetzt ein paar Katastrophen am Ende, sondern der gesamte Heilsplan Gottes wird hier enthüllt. Apokalypsis. Das lateinische Wort davon ist Revelatio, darum heißt es auf Englisch The Book of Revelation. Revelation, etwas offenbaren. Okay? Gut, und dann fangen wir jetzt gleich an mit unserer Übersicht. Und zwar erstens, das Buch der Offenbarung ist kein versiegeltes Buch, sondern es ist ein offenes Buch. Schlagt bitte gleich auf, Offenbarung 22, Vers 10. Manchmal habe ich die Verse auch dazu geschrieben, dann tut es euch leichter. Übrigens, die Zettel, nehmt die auch als Notizen, die ihr dazu schreibt, aber ich möchte euch noch mehr ermutigen, dass ihr Notizen in die Bibel hineinschreibt. Die Bibel ist kein unantastbares Buch. Meins ist inzwischen ein totaler Fetzen, die können keine ordentlichen Bibeln mehr binden. Aber schreibt hinein, weil die Bibel habt ihr sehr oft dabei. Diese Unterlagen, die enden dann bei euch irgendwo in einem Kästchen. Die schaust du vielleicht nochmal an, die meisten von euch nie mehr. Darum ist es besser, in die Bibel hineinzuschreiben, als auf die Zettel da. Aber fühl dich frei, auch die Zettel als Hilfe zu gebrauchen. Offenbarung 22, Vers 10, da lesen wir, 22, Vers 10, und er spricht zu mir, das ist das letzte Kapitel, versiegle nicht die Worte der Weissagung dieses Buches, denn die Zeit ist nahe. Das heißt, die Worte dieses Buches sind nicht versiegelt. Das heißt, jeder Christ sollte diese Worte verstehen. Es ist kein versiegeltes Buch, sondern es ist ein offenes Buch. Mal wichtig für den Anfang. Wir lesen da kein versiegeltes Buch, das keiner kapieren kann, sondern dieses Buch ist so geschrieben, dass es jeder verstehen kann. Es gibt zu Zeiten, hat es Bücher gegeben, die waren versiegelt. Die konnte man nicht verstehen. Zum Beispiel, wenn du liest in Daniel, Kapitel 12, Vers 9, im Alten Testament, der Daniel hatte ja auch unglaubliche Visionen. Und im Daniel, Kapitel 12, Vers 9 lesen wir, und er sagte, geh hin, Daniel, denn die Worte sollen geheim gehalten und versiegelt sein bis zum Zeitende. Das heißt, es gab Worte in der Bibel, die wurden über eine gewisse Zeit versiegelt. Die konnte niemand verstehen. Das Buch der Offenbarung ist nicht ein solches Buch. Okay? Zweitens, wie verstehen wir dieses Buch? In diesem Buch haben wir viele Symbole, Zahlen und Bilder. Und was wir jetzt tun werden in den nächsten 18 Stunden ist, wir werden die anderen 65 Bücher überall suchen, wo wir die Erklärung zu diesen Bildern finden. Das heißt, wenn du und ich, wenn wir fließend wären im Alten Testament, wenn wir das Alte Testament auswendig kennen würden, dann wäre das Buch der Offenbarung ein völlig offenes Buch. Weil jedes Symbol, jede Zahl, jedes Bild hast du im Alten, zum Teil auch im Neuen Testament erklärt. Und das wird unsere Schatzsuche. Das heißt, der Grund, warum für viele Christen das Buch der Offenbarung spanisch ist, ist deshalb, weil sie das Alte Testament nicht kennen. Wenn man das Alte Testament kennt, ist es kein versiegeltes Buch mehr. Und so diese Schatzsuche wird darin bestehen, diese Symbole irgendwo in den 65 Büchern zu finden und dann zu deuten. Nur ein Beispiel jetzt, damit ihr wisst, wovon ich spreche. Lest mal Offenbarung 1, Vers 16 zum Beispiel. Da ist eine Beschreibung von Jesus Christus. Wir kommen dann dahin. Und er hatte, Offenbarung Kapitel 1, Vers 16, und er hatte in seiner rechten Hand 7 Sterne, und aus seinem Mund ging ein zweischneidiges, scharfes Schwert hervor. Das ist eine Beschreibung von Jesus. Aus seinem Mund geht ein Schwert raus. Und ich habe schon Bilder gesehen von Künstlern, die malen Jesus, wo ein Schwert aus seinem Mund kommt. Das ist ja okay, nur das ist nicht gemeint. Die Schrift zeigt uns nämlich, was damit gemeint ist, mit einem sehr bekannten Vers sogar in dem Fall, Hebräer 4, Vers 12, geht es nur ein bisschen zurück, Hebräer 4, 12, den Vers kennen die meisten von uns, da lesen wir, denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Das heißt, wenn Jesus Christus beschrieben wird mit einem Schwert aus seinem Mund, dann steckt da nicht so ein Stecken raus aus seinem Mund, sondern das ist das Wort, das er spricht. Das Wort, das er spricht, ist ein zweischneidiges Schwert. Okay? Das ist ein Symbol, das erklärt wird im Hebräer 4, Vers 12. Und so kannst du es augenblicklich verstehen. Ein anderes Beispiel geht zur Offenbarung Kapitel 5. Nur damit ihr versteht wiederum, was ich meine damit. Offenbarung Kapitel 5 und Vers 5, da steht, und einer von den Ältesten spricht zu mir, weine nicht, siehe, es hat überwunden der Löwe aus dem Stamm Juda, die Wurzel Davids, um das Buch und seine 7 Siegel zu öffnen. Und ich sah inmitten des Thrones und der 4 lebendigen Wesen und inmitten der Ältesten ein Lamm stehen wie geschlachtet. Das heißt, der Johannes, auch der Seher genannt, er sieht hier einen Löwen, er sieht eine Wurzel und er sieht ein Lamm. Natürlich sieht er keinen Löwen. Er sieht auch keine Wurzel, er sieht auch kein Lamm. Das heißt, er sieht Jesus Christus. Aber er beschreibt Christus als den Löwen von Juda, als das Lamm, das geschlachtet ist und als die Wurzel Davids. Das heißt, das sind Bilder. Und du findest diese Bilder erklärt in den Rest der Schrift. Okay? Damit ihr wisst, wovon ich spreche. Das andere sind noch die Nummern. Jede Nummer hat eine Bedeutung, und zwar mehr oder weniger konstant findest du diese Bedeutung der Nummer durch die 66 Bücher. Zum Beispiel Nummer 2 ist die Nummer der Einheit zwischen Mann und Frau, links und rechts, oben und unten. Das heißt, etwas Zusammengehöriges wird da beschrieben. Die Nummer 3 ist zum Beispiel durchgehend die Nummer des dreieinigen Gottes, einer Einheit. 3 ist eine Einheit. Die 3 Seile und so weiter, wie es beschrieben wird, in verschiedenen Art und Weise. Nummer 4 ist zum Beispiel die Nummer der Schöpfung. Wir haben 4 Himmelsrichtungen. Wird immer wieder in diesem Zusammenhang gebraucht durch die ganzen Bücher. Nummer 6 ist zum Beispiel die Nummer des gefallenen, sündigen Menschen. Der Mensch ohne Gott hat die Nummer 6 durchgehend. Nummer 7 ist die Nummer der Komplettheit und der Fülle. Nicht der Heiligkeit übrigens, weil auch Satan hat 7 Köpfe, aber er ist komplett. Die Nummer 12 ist die Nummer der Kinder Gottes oder des Volkes Gottes. Okay? So haben verschiedene Nummern durchgehend verschiedene Bedeutungen. Auch die findest du in der Schrift, in den Büchern. Drittens, auf unserem Zettel, die Offenbarung ist das einzige Buch in der Bibel, das dir verspricht, wenn du es liest, wirst du gesegnet, bist du gesegnet. Das tut übrigens kein anderes Buch. Lest mal Offenbarung Kapitel 1, Vers 3. Da steht, glückselig, der da liest und die da hören die Worte der Weissagung und sie bewahren, was in ihr geschrieben steht. Das Wort glückselig ist ein bisschen ein veraltetes Wort. Das kann heißen glücklich oder gesegnet. Gesegnet ist der Mensch, der das Buch der Offenbarung liest, das tust du jetzt gerade, du bist gerade ein gesegneter Mensch, weil du liest gerade, und die das hören, jetzt bist du zweimal gesegnet, weil ich rede und du hörst, schon wieder gesegnet, und das dritte, die es auch bewahren, dann bist du dreimal gesegnet. Kein einziges anderes Buch der Bibel hat die Verfrorenheit zu sagen, wenn du mich liest, bist du gesegnet. Natürlich bist du gesegnet bei jedem Buch. Aber nur das Buch der Offenbarung sagt so. Ich sage es manchmal ein bisschen so, das Buch der Offenbarung sagt, Lukas und Maleachi ist schon gut und wichtig. Aber wenn du mich liest, bist du gesegnet. Bin ein bisschen wichtiger. Nicht direkt jetzt, aber ich sage es halt mal so. Gell? Lies mich und du bist gesegnet. Darum übrigens unterrichte ich gerne das Buch der Offenbarung. Es verspricht einen besonderen Segen. Viertens, die Worte im Buch der Offenbarung sind prophetisch und reden darum auch über die Zukunft der Menschheit. Wir lesen im Offenbarung Kapitel 1, Vers 1, Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gab, um seinen Knechten zu zeigen, was bald geschehen muss. Etwas, was bald geschehen muss. Da kommen wir noch hin auf das griechische Wort, das ist ganz interessant. Und dann lesen wir im Vers 3, glückselig, der da liest und die hören die Worte dieser Weissagung. Andere Übersetzungen haben da Prophetie. Das griechische Wort für Weissagung ist Prophetia. Das ist das Wort für Prophetie. Das heißt, du kannst dir viel Geld sparen, kauf dir nie eine Auslegung des Buch der Offenbarung, welches sagt, das Buch ist nicht prophetisch, deutet nicht die Zukunft. Kannst du viel Geld ersparen, weil hier steht, es ist prophetisch. Und wenn hier steht, es ist prophetisch, dann ist es prophetisch. Al Cooper hat einmal gesagt, wenn das klare Wort der Schrift einen klaren Sinn ergibt, dann suche keinen anderen. Wenn das klare Wort der Schrift einen klaren Sinn ergibt, dann suche keinen anderen. Und wenn hier steht, dass das Buch der Offenbarung eine Weissagung, eine Prophetie ist, dann ist es eine Prophetie. Du brauchst keinen anderen Sinn zu suchen. Nun, was heißt Prophetie? Prophetie hat zwei Bedeutungen. Zum einen deutet Prophetie zukünftige Ereignisse, ganz klar. Das ist eine Auslegung oder eine Bedeutung von dem Wort Prophetie. Die zweite Bedeutung ist, dass ein Prophet, ein Kind Gottes, spricht das Wort Gottes in die Situation hinein, in prophetischer Weise, und spricht genau das Problem an, das es zurzeit gibt. Ich zum Beispiel, ich bete fast vor jeder Predigt, dass Gott meine Worte prophetisch macht. Und es ist, ermutigt mich immer sehr, es ist nicht so oft, ab und zu kommt es vor, wo ein Mensch nach vorkommt, nach der Predigt, ich reise irgendwo rum, predige da und dann kommt ein Mensch und sagt, woher weißt du das? Dann sage ich, woher weiß ich was? Ja, das, was in meinem Leben gerade geschieht. Ich sage, ich habe dich noch nie gesehen, ich habe keine Ahnung, was bei dir geschieht. Ja, aber das, was du gesagt hast, das ist genau meine Lebenssituation. Sage ich, ja, das kommt deshalb, weil Gott weiß Bescheid. Und weil Gott Bescheid weiß, hat er mich gebraucht, um das zu reden. Das ist prophetisch. Okay? Das ist nicht besonders weise oder weil man klug ist, sondern das Wort ist prophetisch. Also Prophetie hat zwei Bedeutungen. Es deutet die Zukunft und es spricht in die Situation hinein. Okay? Und das Buch der Offenbarung tut eben beides. Und dann noch fünftens, im Kapitel 2 und 3 finden wir die letzten Worte Jesu an die Gemeinde, an seine Gemeinde. Die letzten Worte Jesu findest du nicht in Matthäus 28, auch nicht in Apostelgeschichte Kapitel 1, sondern du findest sie hier in diesem Buch, denn Jesus hat 7 Briefe geschrieben. Und diese 7 Briefe sind die letzten Worte, die Jesus gesprochen hat. Okay? Gut, ich glaube, dann ist es Zeit, ins Buch hineinzusteigen. Noch einen Satz, den ich euch aufgeschrieben habe, der kommt nicht von mir. Wer hat den geschrieben? Irgendwo immer so aufgeschrieben. George McDonald hat das gesagt, kluger Mann. Er hat gesagt, wenn ich euch nicht helfen kann, ein bisschen mehr von Jesus Christus zu verstehen, dann war meine Arbeit umsonst. Wenn ein Menschenherz nicht näher zum Vaterherz kommt, dann war meine Anstrengung vergeblich. Und ich habe nur ein Gebet, dass wir diese Woche Jesus Christus ein bisschen mehr verstehen. Mein einziges Gebet. Denn darüber hinaus gibt es eigentlich nichts. Offenbarung Kapitel 1, Vers 1. Jetzt steigen wir gleich in den Text hinein. Wie wir das machen werden, wir studieren das ganze Buch Vers für Vers. Also es wird ziemlich intensiv, das muss ich euch gleich sagen. Tut mir leid, aber ihr seid freiwillig gekommen. Das ist euer Kaffee. Die einzigen zwei Kapitel, die ich mehr oder weniger auslassen muss, was mir irgendwie leid tut, ist Kapitel 2 und 3. Das sind diese 7 Briefe an die 7 Gemeinden. Der Grund, warum ich diese zwei auslasse, ist nicht, weil es weniger wichtig ist. Im Gegenteil, für unser Leben sind sie unheimlich wichtig, aber sie sind nicht so schwer zu verstehen. Du kannst Kapitel 2 und 3 lesen und du findest dich selbst darinnen wie nur was. Nicht schwierig zu verstehen, unheimlich praktisch. Und ich habe mich entschlossen, die ein bisschen auszulassen, weil allein die bräuchten ein paar Stunden, wenn man wirklich hineinschaut. Und so gehen wir dann Kapitel 1, dann eigentlich bei Kapitel 4 weiter. Ich mache ein paar kurze Kommentare zu Kapitel 2 und 3, aber wir gehen dort nicht auf den Text ein. Okay, dann machen wir gleich weiter. Und zwar, grundsätzliche Fragen zum Buch der Offenbarung. Jetzt lesen wir mal die ersten 3 Verse. Und dann schauen wir, was hier steht. Offenbarung 1, Vers 1. Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gab, um seinen Knechten zu zeigen, was bald geschehen muss. Und indem er sie durch seinen Engel sandte, hat er sie seinen Knecht Johannes kundgetan, der das Wort Gottes und das Zeugnis Jesu Christi bezeugt hat, alles, was er sah. Glückselig, der liest, und die hören die Worte der Weissagung und bewahren, was in ihr geschrieben ist, denn die Zeit ist nahe. Erste Frage, wer oder was wird in diesem Buch offenbart? Und wenn ihr alles vergesst, von dem Buch der Offenbarung vergesst, nur das nicht, die ersten drei Worte. Da steht, dies ist die Offenbarung Jesu Christi. Das Buch hat nur eine Absicht, Jesus Christus zu offenbaren. Steht hier. Es ist die Offenbarung Jesu Christi. Es ist nicht die Offenbarung vom Antichrist. Auch nicht die Offenbarung von 666. Es ist die Offenbarung Jesu Christi. Übrigens Einzahl. Wir lesen dann als Abschluss, ganz zum Schluss des Buches, in Offenbarung 22, Vers 20, der vorletzte Vers, da steht, der diese Dinge bezeugt, spricht, ja, ich komme bald, Amen, komm, Herr Jesus. Das ist das letzte Wort des Buches. Am Anfang steht, das ist die Offenbarung Jesu Christi, das letzte Wort ist, Amen, komm, Herr Jesus. Das ist dieses Wort, das ihr kennt, Maranatha. Komm, Herr Jesus, Maranatha. So grüßten sich die ersten Christen, ist aramäisch. Wenn du alles vergisst von diesem Buch, vergiss nur das nicht. Es ist die Offenbarung Jesu Christi. Viele Christen wissen nicht viel über dieses Buch. Manche Christen haben Angst vor dem Buch, aber da musst du Angst haben vor Jesus. Denn es ist seine Offenbarung. Im Englischen, sogar den Titel weiß man nicht mal, sagt man immer Revelations. In der Mehrzahl. Es sind keine Revelations. Es ist Revelation. Die eine Offenbarung. Nur einer wird offenbart und das ist Jesus. Wir lesen auch im Kapitel 19, Vers 10. Schlag das noch auf. Offenbarung Kapitel 19 und Vers 10 lesen wir. Der Johannes spricht über sich selbst und sagt, Offenbarung 19, Vers 10, und ich fiel zu seinen Füßen nieder, ihn anzubeten, das heißt den Engel. Und er spricht zu mir, steh auf, tu es nicht. Weil er sagt, was machst du denn Blödsinn? Ich bin ja nur einer von im selben Boot. Ich bin dein Mitknecht, der deiner Brüder, der das Zeugnis Jesu haben. Bete Gott an. Und jetzt hör gut zu. Denn das Zeugnis Jesu ist der Geist der Prophetie. Das Zeugnis Jesu ist der Geist der Weissagung oder Prophetie. Das heißt, jede Prophetie, die es gibt in dieser Welt, muss Jesus groß machen. Und wenn eine Prophetie nicht Jesus groß macht, dann ist es keine Prophetie Gottes. Alle Weissagung macht Jesus groß. Es geht um ihn und um ihn allein. Okay? Es stimmt schon, dass es auch wichtig ist, über die Endzeit, über die Ereignisse nachzudenken, zu wissen, wir haben eine Zukunft. Wenn wir zum Beispiel die Katastrophen jetzt sehen, den Tsunami und all das, wenn du das nicht im Lichte Gottes siehst, dann wirst du bedroht. Aber wisst ihr, es ist ja auch interessant, wir kommen noch dazu, dass ein Tsunami geschieht, dass andere katastrophale Ereignisse geschehen, sollte einen Christen eigentlich nicht überraschen. Seht ihr, als die Sintflut kam, das war eine wesentlich größere Katastrophe, aber die Leute hätten nicht überrascht sein müssen. Denn Gott hat zu den Menschen damals gesagt, kehrt um, sonst werde ich diese Welt vernichten mit Wasser. Er hat es ihnen gesagt, jahrelang. Und dann kam die Flut, so wie er gesagt hat. Es war nicht unvorbereitet. Und Gott hat auch gesagt, am Ende dieser Zeit werden schreckliche Ereignisse geschehen. Es sollte uns nicht überraschen. Er hat es gesagt. Es kommt nicht aus dem Blauen. Es kommt nicht von ungefähr. Es ist im Wort Gottes drinnen. Zweitens, also wer ist offenbart in dem Buch? Jesus Christus. Zweitens, wer ist der Empfänger dieser Offenbarung? Wir müssen jetzt genau lesen. Offenbarung 1, Vers 1. Ich nehme nur die ersten zwei Worte dazu. Dies ist die Offenbarung Jesu Christi, also er wird offenbart. Und jetzt an wem ist sie gegeben? Die Gott ihm gab. Wer ist ihm? Ihr könnt ruhig was sagen. Wer ist ihm? Dies ist die Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gab. Jesus Christus. Die Offenbarung ist über Jesu und sie ist für Jesus. Diese Offenbarung hat Gott Jesus gegeben. Das ist übrigens ein Vers, die Zeugen Jehovas lieben diesen Vers. Aus einem guten Grund. Weil sie sagen, schau, das ist der Beweis, dass Jesus nicht Gott ist. Weil wenn Jesus Gott wäre, bräuchte er keine Offenbarung. Aber hier steht es ganz klar, diese Offenbarung hat Gott Jesus gegeben, die Gott ihm gab. Warum gibt Gott seinem Sohn eine Offenbarung, wenn der Sohn doch Gott ist? Glaube ich, ein guter Punkt, um einzusteigen. Wir haben noch ein paar Minuten übrig. Aber wisst ihr, dieser Vers, so wie manche andere, bezeugen ganz klar die Menschheit Jesu Christi. Und das hier war wahrscheinlich die letzte Offenbarung, die Jesus als Mensch von seinem Vater empfangen hat. Wir lesen immer im Neuen Testament, ich glaube an die 80 Mal, diesen Titel der Menschensohn. Jesus Christus hat 285 Namen in der Bibel. Einer dieser 285 Namen ist der Menschensohn. An die 80 Mal wird dieser Name genannt. Wir alle wissen, dass das Leben Jesu völlig sinnlos war. Er hatte keine Sünde. Er hat einmal die Leute gefragt, wer von euch kann mich einer einzigen Sünde überführen? Und keiner konnte ein Wort darauf sagen. Es konnte keiner eine finden. Jetzt habe ich eine Frage an euch. War Jesus sündlos auf dieser Erde, weil er Gott war oder weil er Mensch war? War Jesus sündlos, weil er Gott war oder weil er Mensch war? Ist ganz wichtig zu verstehen, Jesus war nicht sündlos, weil er Gott war, sondern weil er Mensch war. Wenn wir das nicht verstehen, dann werden wir uns schwer tun mit vielen Teilen der Bibel. Und zwar nur ganz kurz. Als Jesus von außen auf diese Erde kam, in Bethlehem vor 2000 Jahren geboren wurde als Menschenbaby, zwar von der Frau Maria, aber empfangen vom Heiligen Geist, nicht vom Menschensamen, da wurde er 100% Mensch. Er hat sich nicht als Mensch verkleidet, das haben die griechischen Götter getan. Die haben sich immer als Menschen verkleidet und so weiter und ihren Spaß gehabt dann. Jesus ist Mensch geworden. Schlagt auf Philipper Kapitel 2. Philipper Kapitel 2 und da Verse 6 bis 8. Philipper 2, Vers 6, es geht um Jesus Christus hier, der in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein. Das heißt, er war immer Gott. Vers 7, aber er machte sich selbst zu nichts. Er nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist, nicht verkleidet hat. Er wurde gleich dem Menschen und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden. Erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tode am Kreuz. Seht ihr, um die Menschen zu erretten, musste jemand für eine sündige Menschheit sterben. Jetzt habe ich eine Frage an euch. Kann Gott sterben, ja oder nein? Kann Gott sterben, ja oder nein? Nein, Gott kann nicht sterben. Ist Jesus Christus gestorben? Ja. Zweitens, damit Gott seine Botschaft an die Menschenkinder überbringen kann, musste er sich sichtbar machen. Jetzt wieder eine Frage, ist Gott sichtbar, ja oder nein? Die Bibel ist ganz klar, niemand hat Gott je gesehen. Denn Gott ist Geist. Niemand kann Gott sehen. Haben vor 2000 Jahren die Menschen Jesus gesehen, ja oder nein? Ja, weil er Mensch war. Drittens, kann Gott gehorsam sein? Die Antwort ist nein. Wem sollte Gott gehorchen? Es gibt niemanden über ihn. Wisst ihr, was wir über den Sohn lesen? Hebräer Kapitel 5, Vers 8. Obwohl er ein Sohn war, lernte er gehorsam, weil er Mensch wurde. Interessant, im Lukas Kapitel 2, Vers 52, schlag mal auf. Lukas 2, 52. Lukas 2, 52. Lesen wir, und Jesus nahm zu an Weisheit. Gott kann an Weisheit nicht zunehmen, Jesus hat es getan. Und Alter und Gunst bei Gott. Gott kann nicht in Gunst bei Gott zunehmen, aber Jesus hat es getan. Und den Menschen. Ist auch interessant, in Markus 13 lesen wir, wo die Jünger zu Jesus kamen und sagten, wann wird das geschehen? Und Jesus sagte, niemand weiß es, weder die Engel noch der Sohn, nur der Vater im Himmel. Das heißt, als Mensch hat Jesus freiwillig Abstand davon genommen, Gott zu sein, als Gott zu agieren. Warum ist das jetzt wichtig? Weißt du, warum das wichtig ist? Wenn Jesus all die Worte gesprochen hat, all die Wunder getan hat, als Gott, dann würde ich sagen, ja, gar nicht schlecht. Aber es hat mit mir nichts zu tun, denn er ist Gott und ich bin nur ein Mensch. Wenn Jesus aber all die Worte gesprochen hat, all die Wunder getan hat, als Mensch, der in Abhängigkeit zum Vater lebt, dann wird es für mich interessant. Weißt du warum? Ich bin auch Mensch. Wenn Jesus nur als Gott agierte, dann kann es sein, dass wir beeindruckt sind, hat aber nichts mit uns zu tun. Wenn Jesus als Mensch agierte, übrigens nicht als Supermensch, nur als ein kompletter Mensch, dann wird es für mich interessant, denn ich bin auch Mensch. Und wisst ihr, was Jesus gesagt hat? Ich lebe jede Minute abhängig von meinem Vater. Achtmal lesen wir im Johannesevangelium, sagt Jesus, ich tue nichts von mir selbst, nichts. Ich handle nur, wie mein Vater handelt. Ich tue das, was mein Vater tut. Ich sage das, was mein Vater sagt. Ich tue nichts von mir selbst. Es ist der Vater in mir, der seine Werke tut. Der Vater in mir, der tut's. Und dann sagt Jesus übrigens, so wie mein Vater mich als Mensch in diese Welt gestellt hat, er tut seine Werke durch mich. Übrigens, so sende ich, Jesus, nun euch in diese Welt. Und ihr müsst nichts aus euch selbst tun. Ich tue es im Heiligen Geist durch euch. Das heißt, Jesus Christus hat uns als Mensch vorgelebt, wie ein Mensch in völliger Abhängigkeit zu seinem Vater auf dieser Welt leben kann. Denn so war es von Anfang an gemeint. Wie ein Mensch in der Abhängigkeit zu Gott auf dieser Welt leben kann. Das ist die Botschaft. Eins natürlich konnte Jesus nie ablegen. Wisst ihr, was das ist? Seine Gottheit. Die konnte er nicht ablegen aus einem einfachen Grund. Das ist er. Ich nehme ein blödes Beispiel jetzt, aber wie heißt du? Die Judith. Angenommen, die Judith ist jetzt nur ein blödes Beispiel, aber die Judith schreibt zu ihrem Vater und sagt, Vater, ich bin draufgekommen, ich kann dich überhaupt nicht leiden,